Was mit Reisen? Das erste Reiseradio für Profis im Internet. Für Sie am Mikrofon
Jürgen Drensek, und der hat bei der Produktion fast eine gefühlte ICE-Sauna zu erleiden. Vielleicht sollte die Bahn sich das mal als Wortmarke schützen lassen. ICE-Sauna. So, um die 50 bis 60 Grad. Da steht im Wellnessbereich guter Hotels immer an den sogenannten Bio- oder Wohlfühlsaunen. Da soll man dann sanft und kreislauffreundlich ins Schwitzen kommen. Die Fahrgäste haben das eben nur falsch verstanden. Eigentlich wollte der Grube ihnen ja was Gutes tun. Wellness im Fahrticket inklusive. Wurde nur mal wieder falsch kommuniziert. Tja, die Bahn hat's schwer in diesen Tagen. Anfang der Woche war ich auf Usedom wegen der Neckermann-Thomas-Cook-Pressekonferenz, und früher waren die wunderschönen Kaiserbäder mit ihren Prachtbauten am Ostseestrand mal die Badewanne von Berlin. Schnell mit der Bahn erreichbar in etwas mehr als 2 Stunden. Heute braucht man das Doppelte. Mindestens. Selbst mit dem Wagen sind es tourismusfeindliche fast 4 Stunden aus dem Zentrum von Berlin. Dabei könnte es so einfach sein mit der Bahn. Eine Brücke bei Karnin müsste gebaut werden, die Strecke gibt es noch, ein paar Schwellen und gut. Selbst das polnische Swinemünde wäre an Berlin angeschlossen. Nein, die Milliarden fließen lieber in ein völlig unsinniges Stuttgarter Prestige-Bahnhof-Scheusal, damit Unionspolitiker sich selbst befriedigen können, um es jetzt mal radiotauglich zu formulieren. Die Bahn und ihre Unfähigkeit, sich als serviceorientiertes Unternehmen zu präsentieren, das den deutschen Bürgern gehört, ist natürlich auch das Thema meines Gesprächs mit Professor Karl Born am Ende der Sendung. Ansonsten geht es bei uns noch einmal um die Prognosen für den Winter der Veranstalter Neckermann, Thomas Cook Reisen und der Bausteingruppe der REWE aus Frankfurt. Informationen aus erster Hand von Peter Fankhauser, Michael Tänzer und Michael Frese. Schön, dass Sie dabei sind. Ich wünsche Ihnen tiefere Erkenntnisse und eine interessante Stunde mit Ihrem Reiseradio. Letzte Woche für die Pressekonferenz Karawane. Optimistisch wird der Winter erwartet. So das Credo von allen. Zurück mag ja keiner mehr schauen. Das ist ja eigentlich so ein Wesenszug der Touristiker, bei deren Präsentationen es eigentlich Jahr für Jahr alles besser und billiger wird. Fußball abgehakt, blaues Auge geholt, Baustein, Veranstalter oder Pauschalreise. Alle meinen dasselbe, aber diesen Sommer gab es ein munteres Spiel um die Deutungshoheit, ausgelöst von TUI-Chef Dr. Volker Böttcher. Hauptsache, der Urlauber bucht, ob nun animiert durch Kataloge, Bände, iPads oder Internetwelten. Ach ja, und eine kleine Sensation gab es ja doch noch vergangenen Montag. Die eigentliche Meldung von Usedom kam aus Hamburg. Halb zog sie ihn, halb sank er hin. Vural Oeger schlüpft doch unter bei der Thomas Cook AG. Da wusste auch Peter Fankhauser, alles andere, was er auf der Konferenz verkünden wird, wird unwichtig angesichts der neuen Baklava Connection. Unser Top-Thema heute.
Ready for takeoff. unser Top-Thema heute?
Peter Fankhauser, die erste Frage, die ich mir lange, lange ausgedacht hatte, die wäre ja eigentlich gewesen, warum liebt niemand Thomas Cook? Keiner will sich heiraten lassen. Nun platzt die Bombe. Oeger hat nun doch Ja gehaucht. Warum ist Ihnen diese Baklava-Connection so wichtig?
Ja, wir sind sehr stolz darauf, dass Herr Oeger sein Lebenswerk in unsere Hände legt. Und diese Akquisition ist für uns sehr wichtig, weil sie unsere Position in die sehr wichtige Destination Türkei sehr stark verbessert und wir dadurch ein sehr gutes Produktangebot für unsere Kunden haben werden.
Das heißt, Sie können jetzt die Kunden, die bisher mit Oeger gefahren sind, noch weiter mit Oeger fahren wollen, die können Sie jetzt bedienen. Die wissen das gar nicht, die merken das gar nicht, das Geld bleibt bei Ihnen.
Genau so ist es. Dazu im Ernst ist zu sagen, dass wir wollen den Markennamen Oeger als Spezialist definitiv weiterführen. Wir wollen auch den Standort Hamburg behalten. Wir wollen wirklich die Eigenheiten, die so ein Spezialist hat, pflegen und hegen und Oeger zu weiterem Wachstum verhelfen.
Sie haben es ja gerade angesprochen, es ist ein sehr spezialisiertes, kleines Familienunternehmen. Das wird jetzt von so einem riesen multinationalen Konzern aufgesogen. War das auch eher so ein emotionaler Grund, warum diese Verhandlungen sich so lange hingezogen haben, dass da jemand sagt, das ist mein Lebenswerk und das will ich nicht so freiwillig hergeben?
Also erstens ist dieses kleine Familienunternehmen gar nicht so klein. Es ist immerhin der Marktführer nach der Türkei aus Deutschland heraus. Und Herr Oeger hat da eine gewaltige Leistung vollbracht, vor der ich sehr, sehr hohen Respekt habe. Und selbstverständlich, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen, Herr Oeger hat das seit 1969 aufgebaut und zu einem Marktführer gemacht. Und dass da die Trennung nicht so leicht fällt, das ist durchaus verständlich. Deshalb umso mehr sind wir stolz, dass es gerade in unsere Hände legt und vertraut darauf, dass wir das eben weiterführen und dazu Sorge tragen.
Das heißt also, irgendwann wurden dann die ganzen Manager mit den großen Zahlen und Tabellen rausgeschickt und dann hat Vural Oeger gesagt, kommen Sie, Herr Fankhauser, jetzt trinken wir erstmal einen Tee und dann gucken wir in die Ferne die untergehende Sonne und dann kriegen wir das schon irgendwie gebacken.
Ganz genau so war es nicht, aber es war bestimmt auch ein Stück Emotionalität zwischen unseren beiden Personen da mit im Spiel und auch ein sehr großes gegenseitiges Verständnis, weil ohne das geht es am Schluss dann doch nicht.
Nun hat ja Oeger angekündigt, gerade vor einigen Tagen, dass die Türkei-Preise im Winter um 10% nach unten gehen. Heißt das jetzt, dass es für das gleiche Hotel zwei unterschiedliche Preise gibt, je nachdem, ob ich bei Oeger buche oder ob ich bei Neckermann buche?
Dazu kann ich Ihnen noch nichts sagen, weil das weiß ich jetzt auch einfach aus der Pressemitteilung. Anscheinend hat er einen hervorragenden Abschluss gemacht mit der Sun Express und gibt diese verhandelten Preise dann weiter. Das sind aber nicht alles überschnittene Produkte und solche Situationen hatten wir in der Vergangenheit auch. Und solche Freiheiten wollen wir auch in der Zukunft an Oeger lassen, auch wenn es zu unserer Gruppe gehören wird.
Vielleicht auch so eine Art Brautgeschenk, was er noch mitgebracht hat, die guten Preise bei Sun Express.
Genau, das kann man so sehen, ja.
Nun haben Sie heute den Begriff der Pauschalreise geradezu vehement verteidigt, zu einem Zeitpunkt, wo Mitbewerber fast schon Pickel auf der Nase kriegen und das Wort Pauschalreise gar nicht mehr sagen wollen, sondern Veranstalterreise. Warum kämpfen Sie so für den Begriff Pauschalreise?
Ich habe mich in diesem sprachlichen Versuch auch mal versucht, aber als Schweizer hatte ich da, glaube ich, wenig Glaubwürdigkeit, weil ich habe das vor 3 Jahren, habe ich die Veranstalterreise versucht, gross rauszubringen und habe gemerkt, dass Pauschalreise ein derartiger starker Begriff ist, der wie Coca-Cola oder wie McDonald's einfach als Begriff im Sprachgebrauch steht. Und mittlerweile ist Pauschalreise auch nicht mehr etwas Verstaubtes, sondern durchaus etwas sehr Modernes. Und ich finde mittlerweile das Wort Pauschalreise finde ich echt gut. Also ich finde Pauschalreise gut, dass er sagt, wofür es steht, nämlich für Verlässlichkeit, dass der Kunde weiß, was er bucht, dass der Kunde umsorgt wird und betreut wird. Und sie ist, wie gesagt, sie ist mit Sicherheit nicht mehr verstaubt, sondern sehr modern und individuell.
Auf der anderen Seite wird jetzt der Premium-Veranstalter Thomas Cook Reisen demokratisiert. Thomas Cook für alle? Oder ist das nicht gerade so, dass die Touristen, die gerne mit Thomas Cook Reise unterwegs sind, eins nicht wollen, nämlich als Pauschalreisende zu gelten?
Ja, wie gesagt, die Pauschalreise ist mittlerweile sehr individuell geworden. Deshalb ist auch an diesem Wort Pauschalreise nichts mehr dran, das irgendwo verwerflich ist. Nur Neckermann, als Neckermann-Reisen bleibt der Massenveranstalter, der Veranstalter für jedermann mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Und Thomas Cook, ja, wird ein Stück weit mehr demokratisiert, weil wir gemerkt haben, dass wir mit Thomas Cook noch viel mehr Kundenschichten auch ansprechen können und uns nicht zu spitz im oberen Premium-Segment positionieren sollten. Und deshalb haben wir Thomas Cook jetzt auch verbreitet. Und wir sind überzeugt davon, dass wir, indem wir breitere Kundenschichten ansprechen, auch noch einen größeren Erfolg haben mit dieser Marke.
Wenn man aber jetzt Thomas Cook nicht mehr so in der Spitze positioniert, wie Sie es gerade gesagt haben, wo ist denn dann die Trennlinie zu Neckermann? Rutscht Neckermann jetzt eigentlich Richtung Preisknüller dann runter?
Nein, Neckermann bleibt, wo er ist. Neckermann ist eine Volksmarke und Thomas Cook ist immer noch im gehobenen Volumenmarkt, aber eben auch in einem Markt, wo Volumen ist. Und wir haben Thomas Cook immer noch ein Stück individueller. Wir haben es auch auf der Fernstrecke insbesondere viel breiter aufgestellt, mit sehr viel mehr Angeboten auf der Hotelseite, aber auch auf der Destinationsseite. Und wir bieten bei Thomas Cook eine Vielzahl von Mehrleistungen an, die der Kunde dazu buchen kann und die ihm dann noch ein Stück mehr Komfort bietet, als wenn er das bei Neckermann bucht.
Aber trotzdem, wir hatten heute alle den Eindruck, dass der Kernpunkt ist, Thomas Cook Reisen wird breiter aufgestellt, wird größer. Dafür wird Neckermann eigentlich kleiner auf diese Zielgruppenmarkt, eben sagen wir mal der pauschalen Badetouristen. Es gab ja mal einen Vorstandsvorsitzenden auch in Ihrem Unternehmen, der hat ja immer dann sozusagen den Putzfrauenveranstalter Neckermann irgendwie auch nicht so gerne gehabt und wollte alles auf Thomas Cook ummodeln.
Wenn Sie als Vorstandsvorsitzender eine Marke wie Neckermann nicht gern haben, dann haben Sie ein Problem. Weil diese Marke hat eine derartig hohe Kraft und eine derart hohe Kundenbindung, dass Sie diese Marke als Vorstandsvorsitzender auch einfach lieben müssen. Sonst sind Sie fehl am Platz. Wenn wir dadurch dann Thomas Cook auch noch eben breiter machen, aber im gehobeneren Segment, im etwas individuelleren Segment, dann ist das nicht gegen eine interne Marke, sondern dann ist das einfach eine Verbreiterung der Marke Thomas Cook an größere Kundenschichten zu gelangen. Das hat aber überhaupt nichts mit interner Konkurrenz im Haus zu tun. Und Neckermann, klar, Neckermann ist sehr stark im Badereisensegment, im Familiensegment. Neckermann ist der Familienanbieter im deutschen Markt. Und das wollen wir auch so behalten. Das ist auch richtig so.
Also keine Tuisierung von Thomas Cook?
Nein, Tui ist für uns
nicht relevant.
Nein, das stimmt nicht. TUI ist für uns ein sehr geschätzter Mitbewerber, aber wir würden uns jetzt nicht an der TUI orientieren. Wir tun unsere eigenen Dinge.
Marge vor Menge ist ja auch so ein Satz, der von diesem Mitbewerber aus Hannover geradezu geprägt wurde als Credo. Haben Sie jetzt auch daran Gefallen gefunden? Heute im Vortrag konnte man das mal ab und zu durchklingen hören.
Wir sind bei Thomas Cook nicht nur bei den Worten, sondern wir sind auch wirklich der profitabelste Großveranstalter in Deutschland. Also bei uns geht Marge seit langem vor Menge. Und wir haben das sehr erfolgreich umgesetzt in den letzten Jahren, dass wir jetzt auf der Marge bei den absoluten Spitzenwerten im deutschen Markt sind.
Das tröstet Sie dann auch, dass die Rewe-Gruppe Sie vom Platz 2 verdrängt hat?
Wissen Sie, Marktanteile kann man nicht zur Bank tragen, das wird dann am Schluss abgerechnet. Aber wir sind ganz, ganz klar, wir streben eine gute Marge an und wir streben nicht unbedingt Marktanteile an. Wobei wir sind in Deutschland als Touristikkonzern, sind wir das zweitgrößte Touristikunternehmen. Das schlägt keine Geiß weg.
Wie tut dann Rewe das begründen, Ihren Platz 2?
Rewe hat das begründet, indem sie einen Ausschnitt aus der ganzen Touristik herausgenommen haben. Aber zusammen mit der Condor sind wir in Deutschland die Nummer 2 in der Touristik.
Gut, dass es die Condor noch gibt.
Selbstverständlich gut, dass es die Condor noch gibt. Aber definitiv nicht, weil wir da irgendwo dann sagen können, wir sind die Nummer 2. Sondern gut ist, dass es die Condor gibt, weil Condor eine ganz hervorragende Fluggesellschaft ist und auch übrigens eine sehr profitable Fluggesellschaft. Und wir fliegen auch im Winter, wir fliegen rund 65% unseres Flugvolumens fliegen wir mit der Condor, weil das für die Kunden eine sehr, sehr attraktive Fluglinie ist.
da war doch noch was. Die meisten Kolleginnen und Kollegen hatten die Zwischentöne eh überhört. Was steckt dahinter, wenn quasi in einem Nebensatz erklärt wird, Thomas Cook Reisen würde künftig breiter aufgestellt? Das ist ein radikaler Paradigmenwechsel nach dem überstürzten Ruhestand von Gisela Sökeland, die ihr Thomas Cook Reisen immer als Edelmarke verstand, auf Augenhöhe zu TUI Premium und anderen Playern im gefühlten Luxus. Alles, was irgendwie hübsch ist im Reiseprogramm aus Oberursel, darf künftig dieses Logo tragen. Wird es wohl auch. Der Rest, im Wesentlichen Sun, Fun, Beach und quengelige Göhren und Pfennigfuchser, bleibt bei Neckermann. Alles zusammen verantwortet von einem Mann, Michael Tänzer, 1,98 groß, Maßanzug, der beste freie Redner aller Veranstaltermanager und nun mit offenen Worten im Reiseradio.
Wenn einer was mit Reisen tut, dann kann er was erzählen.
Michael Tänzer, der immer schon so wirkte, als sei er der geborene Airtours- oder Terramar-Verkäufer, darf jetzt Neckermann langsam zu Thomas Cook umbauen?
Das ist eine Frage, auf die kann ich spontan überhaupt keine Antwort geben. Nein, das ist überhaupt nicht unser Ziel, Neckermann zu Thomas Cook zu machen.
Soll ich nochmal formulieren, dass Sie ein bisschen länger nachdenken dürfen?
Das ist überhaupt nicht unsere Absicht, Neckermann-Reisen zu Thomas Cook-Reisen zu machen oder umgekehrt, sondern jede Marke, insbesondere die Volksmarke Neckermann, hat einen klaren Auftrag. Sie wird sicherlich nicht werden wie Thomas Cook-Reisen, die wesentlich stärker auf anspruchsvolle Kunden abhebt und auch ganz andere Angebote zu bietet.
Aber es müsste Ihnen doch unheimlich viel Spaß machen, nicht immer nur von Urlaubsgeld, super Trupper-Rabatt und Frühbucher-Schnickschnack reden zu müssen, sondern endlich mal so richtig tolle Produktideen entwickeln zu dürfen.
Schauen Sie, das ist wie McDonald's. Keiner geht hin, aber alle sind da. Und so ist es auch ein bisschen bei uns. Man muss das tun, was breite Schichten der Bevölkerung nachfragen. Und die sind preissensibel, die sind aktionspreisorientiert und deswegen ist Neckermann genau die richtige Marke dafür. Was ich persönlich mag, ist dann wieder eine ganz andere Diskussion. Nur in dem Geschäft macht man jetzt nicht das, was einem selber gefällt, sondern was der Kunde nachfragt.
Da sieht man ja im momentanen Trend, dass alle Veranstalter so ein bisschen nach oben streben. Also auch die Rewe-Gruppe hat jetzt angefangen, Jahnreisen ein bisschen aufzuhübschen. Ist das so, dass man lieber in den etwas höherpreisigen Markt eindringt, weil man im unteren, im Billigsegment wenig Geld verdienen kann?
In der Tat ist es so, dass das Preiswertsegment sehr stark preisgetrieben ist. Allerdings haben wir jetzt nicht die einzige Strategie, die da heißt, wir wollen jetzt auch in hochwertige Segmente, sondern wir entwickeln die preiswertere Richtung, also Neckermann Reisen deutlich in Richtung Zielgruppen und Konzeptprodukte aus, um uns dort eben so ein bisschen den Preiskampf zu entziehen. Das funktioniert auch in großen Teilen sehr gut. Dennoch ist natürlich die Entwicklung, dass insbesondere auch die Hotellerie sich immer stärker in Richtung 4 Sterne und 5 Sterne entwickelt, lukrativ, um da eben noch besser Gäste und Märkte zu bedienen.
Und sind Sie auf einmal für alles zuständig? Kann man das überhaupt, mit die große Frage nach Synergien, wenn man wirklich also vom Rabattschnäppchen bis hin zu einem komplizierten Luxusprodukt alles gemeinsam einkaufen, verwalten, paketieren muss, geht das? Kann man diese ganzen Produkte zusammenfassen?
Also zunächst mal ist ja so, dass ich das nicht alles selber mache, sondern durchaus Teams habe, die ihr Handwerkzeug beherrschen und die Marken auch unterschiedlich bedienen und weiterentwickeln. Es ist dann auf der anderen Seite natürlich hilfreich, wenn man Erfahrungen in unterschiedlichen Segmenten gemacht hat, von Luxus bis Low Budget. Aber wie gesagt, wichtig ist, dass Experten da sind, die die unterschiedlichen Segmente ideal kennen und entsprechend auch entwickeln können.
Aber was macht denn mehr Spaß, so krachend ganz günstige Preise zu verhandeln oder so sophisticated Produkte zu ziselieren?
Das ist wieder so eine tendenziöse Frage. Es gibt Menschen, die finden es unheimlich sexy, in ganz tollen 5,5-Sterne-Hotels hofiert zu werden und dort die beste Suite bewohnen zu dürfen. Wenn man das mag, ist das schön. Ich persönlich finde das gar nicht so witzig, wenn man auf Dienstreise ist und 5 Zimmer hat in seiner Suite. Aber
ich meinte nicht, ob Sie das jetzt schön finden, dass Sie im 5-Sterne-Hotel wohnen, sondern macht es mir Spaß, sowas zu entwickeln für den Kunden?
Nein, natürlich ist es so, dass wenn man von breiten Kundenschichten Zuspruch findet, dass es dort wesentlich motivierender ist, dort genau für die was zu machen, als wenn man für kleinere Segmente Spezialitäten bedient, was sicherlich auch hier und da sehr kreativ ist, aber in der Tat ist die breite Öffentlichkeit dann schon das interessantere Betätigungsfeld.
Das heißt, der Tänzer zieht dann die Krawatte aus und sagt, jetzt gehen wir auf die touristische Rennstrecke.
Der Tänzer sowohl mit als auch ohne Krawatte geht auf die touristischen Rennstrecken und da sind wir in Frage der Definition. Was für die breiten Kundenschicht Mallorca ist, ist für das hochwertige Segment Mauritius.
Mhm. Wir werden nun immer häufiger erkennen, dass Hotels sich gar nicht mehr leisten können, nur noch eine Nationalität, geschweige denn einen Veranstalter im Hotel zu haben. Gut, bei Mauritius mag das noch angehen, da ist man dann sehr wohl gesittet miteinander und trinkt gemeinsam Tee. Bei den, sagen wir mal, klassischen Urlaubshotels von Neckermann ist das vielleicht eher ein Problem, oder?
In der Tat haben wir eine Entwicklung in der Hotellerie, insbesondere so in den letzten 5 bis 10 Jahren. Die Hotels werden immer größer, kriegen immer mehr einen Resort-Charakter und sprechen schon grundsätzlich sehr, sehr viele Zielgruppen an, also von Alleinreisenden bis hin zu Familien mit Kindern. Und darüber hinaus auch unterschiedliche Quellmärkte. Und da wird es mittlerweile auch immer bunter. Also von Russen bis Amerikaner ist das keine Seltenheit, am Mittelmeer ein Hotel zu finden. Das macht die Mischung nicht immer ganz einfach, führt aber auch dazu, dass sich Hoteliers immer mehr dann doch spezialisieren und spezielle Quellmärkte dann am langen Ende wieder ansprechen wollen.
Also Sie glauben, das geht doch wieder zurück, dieser Trend? Das heißt, nach einigen Jahren sagt der Hotelier, ach nee, komm, lieber doch nur die Deutschen von Thomas Cook bei mir?
Ja, es geht nicht nur um die Deutschen von Thomas Cook bei mir, sondern die Hoteliers merken, das ist ein bisschen unterschiedlich in den Regionen, aber die merken schon, welche Nationalitäten sich gemeinsam wohlfühlen im Urlaub und welche Nationalitäten nicht so gut funktionieren. Und da merken wir sehr schnell, dass Entwicklungen auch wieder rückläufig sind und sich auch Teilregionen in Urlaubsdestinationen so emanzipieren, dass der eine sich eher auf den russischen Markt konzentriert, der andere mehr auf den zentraleuropäischen. Und so gibt es eine natürliche Selektion, die im Übrigen schon vor 30 Jahren auf Mallorca stattgefunden hat, wo es Regionen gab, die eher den englischen Gast angesprochen haben und eher den deutschen.
Dann sind Sie ja der oberste Badehandtuchwärter von Thomas Cook mit dem tollen Produkt der Reservierung der Badeliege in solchen Hotels, wo unterschiedliche Nationalitäten die schönsten Wochen des Jahres verbringen. Wie sind denn Ihre Erfahrungen aus dieser Badehandtuchfront?
Also als oberster Badehandtuchwärter bezeichnet zu werden, das finde ich jetzt auch wirklich passend. Aber gut, es ist in der Tat auch immer ein schönes Bild, was gezeichnet wird, dass morgens früh um 6 Uhr der Familienvater aus Bett gescheucht wird, um die beste Liege am Pool zu reservieren. Das ist so und wenn man sich selber mal den Spaß macht und schaut das morgens vom Balkon mal an, dann schleichen sich die Herren dann zum Pool und reservieren die Liegen. Wir haben seit letztem Jahr ein Servicekonzept entwickelt, das zunehmend mehr Hotels diesen Service bieten. Es funktioniert auch sehr gut. Man kann das nicht unbedingt mit jedem Hotel machen. Aber das, was wir jetzt für den Winter in 25 Hotels anbieten, ist eine hohe Gewährleistung, dass man eben morgens ausschlafen kann. Und im Übrigen auch im Restaurant sich nicht morgens oder abends als Erster an die Tür stellen muss, sondern der Tisch, der individuell gewünscht ist, ist dann reserviert.
Also der Gast möchte es doch ein bisschen schöner haben als das, was die anderen bekommen.
In der Tat, er möchte insbesondere individuell behandelt werden. Und das ist ja der große Vorteil der heutigen modernen Art der Pauschalreise, dass man das Basispaket, sprich Flug, Transfer und Hotelleistung als Paket preiswert buchen kann und trotzdem individuelle Serviceleistungen in Anspruch nehmen kann.
Andere sprechen ja schon gar nicht mehr von der Pauschalreise, dass denen ja viel zu rigide geht.
Naja, am langen Ende ist es dann so. Kein Urlauber braucht nur ein Hotel, wenn es ein Flugreisezielgebiet ist. Die müssen irgendwo hinkommen und vom Flughafen zum Hotel gehen machen auch die wenigsten. Da ist ein Transfer erforderlich und da kann ich jetzt neue Wörter erfinden. Ich denke, das ist und bleibt schön beschrieben mit der Pauschalreise. Und natürlich kann man jetzt nennen, dass die Paketveranstalterreise, die Veranstalterreise am langen Ende sagt der Kunde, wie er seinen Urlaub bezeichnet und die meisten sagen dann doch schon Pauschalreise.
Die Rewe Bausteinler in Frankfurt, Meyers Weltreisen, zählen sich kurzerhand auch dazu, waren ja immer etwas feiner als die anderen. Die Pralinenpicker in der touristischen Süßmasse, gesegnet mit einer im Wesentlichen krisenunbeeinflussten Klientel und mit ihren frei kombinierbaren Produkten schon zu einem Zeitpunkt etwas zeitgeistiger als Mitwettbewerber noch immer vergleichbar pauschal buchen ließen. Dieses Jahr gab es eine leichte Delle auf der Erfolgsstraße. Südafrikas Fußball-WM war mit klaren Worten eine Katastrophe für die obersten Ticketverkäufer der Nation. Dass Thomas Cook fast gar nichts verkauft hatte in der Vorrunde und auch die Spezialisten von Fietentours unter Erwartungen herumkrebsten, geschenkt. Aber auch, dass der mit weit unter 1000 Buchungen, das kratzte schon am Selbstbewusstsein. Michael Frese packte es in nettere Worte.
Wenn einer was mit Reisen tut, dann kann er was erzählen.
So Bilder vom Public Viewing, die müssen bei Ihnen ja wohl so ein leichtes Zucken mittlerweile verursachen. Das hat ja diesen ganzen Reiseevent ein bisschen kaputt gemacht zu den Weltmeisterschaften oder anderen großen Sportevents. Man bleibt lieber zu Hause und feiert in der Fangruppe.
Nee, das würde ich sicherlich so nicht sehen. Ich meine, diese riesen hunderttausende Leute, die beim Public Viewing zusehen, das sind ja nun nicht alles Gäste, die sonst, wenn sie keine Möglichkeit gehabt hätten, zum Beispiel jetzt nach Südafrika geflogen wären. Da muss man schon Realist sein. Ich finde, das Public Viewing ist eine tolle Sache. Ich selbst bin hingegangen, habe mich dort wirklich gefreut, dass es gezeigt wurde. Und dass jetzt relativ wenig Gäste nach Südafrika geflogen sind, hatte sicherlich einmal damit zu tun, dass man anfangs gar nicht damit gerechnet hat, wie weit die deutsche Mannschaft überhaupt kommt. Zum anderen sind natürlich die Preise für eine solche Reise ja nun kein Pappenstiel. Ich meine, man muss für eine Dreitagesreise musste man ungefähr 1700 Euro berappen, um sich ein Spiel anzusehen. Und das ist schon viel Geld. Und deswegen hat sich es auch gezeigt, dass erst ab den Achtelfinalspiele, Viertelfinale, Halbfinale, da sind erst die Gäste, dann haben sie das Geld dafür ausgegeben. In die Vorrundenspielen hatten wir wirklich sehr wenig Gäste, die das gemacht haben. Das
waren insgesamt ein paar hundert Gäste, da kann man nicht richtig zufrieden sein im Vergleich zu früher.
Nee, wir haben schon mit mehr gerechnet, das ist richtig. Wir hatten insgesamt 850 Gäste, wir haben sicherlich mit dem Doppelten gerechnet. Aber so ist es halt. Wenn wir ins Finale gekommen wären, dann wären nochmal ungefähr 500 Gäste dazugekommen, denn wir hatten etwa 500 Buchungen für eine Reise nach Südafrika, wenn das Finale stattgefunden hätte.
Ist das jetzt so, dass man dann auch überlegt, ob das für die Zukunft überhaupt noch ein Geschäftsmodell sein kann? Denn der Aufwand, den Sie treiben müssen, der ist ja enorm.
Der Aufwand hält sich, sicherlich ist er enorm insofern, als das eine organisatorische Aufgabe. Aber man muss nicht zu sehr ins Risiko gehen. Es ist also nicht so, dass man jetzt Tausende von Betten festkauft, die man dann nicht mehr zurückgeben kann, oder dass man Flugplätze kauft, die man nicht mehr zurückgeben kann. Das kann man schon etwas dosieren. Es ist richtig, in den Vorrundenspielen haben wir Geld verloren, keine Frage. Das haben wir jetzt über die Finalrunde vielleicht wieder ein bisschen eingespielt. Unterm Strich war es für uns nicht das große Geschäft, aber es war auch nicht jetzt ein Fiasko.
Sie haben ja eben gesagt, wir brauchen wieder Helden, also Leute, den Menschen zujubeln wollen. Ist das jetzt so ein neuer Wettbewerb, den Sie ausschreiben, Powered by der Tour? Leute, zeugt Helden oder wie?
Wenn wir das könnten, würden wir es vielleicht tun, aber diese Helden erwachsen. Und ähnlich wie im Tennis seinerzeit in den 80er Jahren ein Held erwachsen ist, so ist es jetzt möglicherweise im Bereich Biathlon der Fall, Fußball jetzt wieder. Vettel wird vielleicht ein Held, wer weiß, wir wollen uns alle die Daumen drücken. Aber in der Tat ist es so, wenn man keine Protagonisten im Sport hat, hat man auch keine großen Zuschauermengen. Und die Leute wollen einfach ihre Idole sehen. Die wollen ihre Idole kämpfen sehen, die wollen ihre Idole beim Sport sehen. Das ist vielleicht eine Ausnahme bei der Olympiade, da geht man aufgrund des Events hin, da ist das die Olympiade als solche eine Zugnummer. Aber bei allen anderen Sportarten sind es tatsächlich die Protagonisten, diejenigen, die die Zuschauermassen anlocken.
Wenn das die Sportler ahnen würden, dass sie Helden sein müssten, um die touristische Industrie zu retten. Sie sind ja auch heute heldenhaft gewesen, haben ihre Umsatzzahlen wieder gesteigert. Langsam ernährt sich das Eichhörnchen. Was haben Sie denn jetzt für einen Umsatzanteil am deutschen Markt?
Der gesamte deutsche Markt zu erfassen, der ist sehr, sehr schwierig, weil die Zahlen, die in der Touristik gezählt werden, eigentlich nie ein Gesamtbild abgeben. Wir haben als Gruppe
einen Marktanteil etwa von 13-14%.
Als Frankfurter Gruppe, der großen Gruppe.
Als Frankfurter Gruppe. Und der ist aber gemessen an den Zahlen, die wir kennen aus den Veranstalterzahlen. Es gibt natürlich Unmengen mehr Kunden. Es sind ja etwa nur die Hälfte der Deutschen, etwas mehr als die Hälfte der Deutschen, die organisiert reisen. Die andere Hälfte reist völlig unorganisiert. Und wenn man den Gesamtmarkt nehmen würde, dann wäre die Zahl sicherlich eine andere.
Dann ist Umsatzzahlen ja etwas, was man sich zwar hinter Glas an die Wand hängen kann. Was ist denn beim Geld dabei rausgekommen? Wie viel dürfen Sie denn in die Supermarktkasse von Rewe eingezahlt haben?
Also wir sind innerhalb der Rewe ein profitables Unternehmen. Das ist gar keine Frage. Wir haben etwa eine Umsatzrendite, die liegt so roundabout bei 3%. Bei 1,5 Milliarden kommt da schon ein bisschen was zusammen. Natürlich wird es dieses Jahr etwas weniger werden aufgrund der Kosten, die wir hatten, aufgrund der Aschewolke. Das ist gar keine Frage. Wir haben fast ja an die 10 Millionen, die wir bezahlen müssen. Und das sind keine Ausfälle im Sinne von Ausfälle, weil weniger Kunden gereist sind. Und das ist wirklich Geld aus der Kasse geflossen.
Was haben Sie denn unter Marketing verbucht?
Das haben wir nicht unbedingt unter Marketing verbucht, denn es war sicherlich vieles Kulanz dabei. Ist klar, wir hätten zum Beispiel die verlängerten Hotelübernachtungen nicht zu übernehmen brauchen. Aber wir haben uns dazu entschieden, dass wir das machen. Das haben wir gemacht. Andere Unternehmen haben das auch gemacht. Wir waren verpflichtet, die Hälfte der Flugmehrkosten oder die Rückmehrkosten zu übernehmen. Und das Ganze summiert sich natürlich bei dieser riesigen Anzahl Gäste. Wobei diese Art von Krisen natürlich wirklich einmalig hoffentlich sind. Sowas gab es ja bisher noch nie, dass ein ganzer Luftraum über einem ganzen Kontinent geschlossen ist und man auf 229 Flughäfen Gäste hat, die auf die Rückreise warten. Das ist schon, was uns auch nervös gemacht hat, muss ich ganz ehrlich sagen.
Trotzdem hat man auch wieder Optimismus gehört bei Ihnen, wie bei Ihren Mitbewerbern auch. Glauben Sie, dass das nächste Jahr noch besser wird?
Also dieses Jahr ist eigentlich insgesamt, nimmt man mal die Aschewolke raus, ein sehr erfolgreiches Jahr. Wir haben ja, wie gesagt, trotz dieser Aschewolke 5% Umsatz plus. Ob sich das nächstes Jahr in dieser Form fortsetzen wird, muss man abwarten. Aber zumindest mal die Zeichen als solche stehen eher positiv, denn auch die Reiserei oder das Reisen als solches wird beflügelt durch eine gesunde Wirtschaft. Und wenn die Leute einen sicheren Arbeitsplatz haben und wenn sie ansonsten wenig Sorgen haben, dann sind sie natürlich eher geneigt, den Urlaub zu fliegen, als wenn sie auf ihrem Arbeitsplatz bangen. Und momentan sieht es ja eher so aus, als wenn wir eine starke Erleichterung auf dem Arbeitsmarkt bekommen würden.
Alles so schön bunt hier. Sie sind jetzt auch dem Charme von Apple erlegen, haben eine eigene Applikation für den iPad entwickelt, die Kataloge für den iPad. Ist das jetzt so etwas Me Too? Ich muss auch mit dabei sein oder wollen Sie damit wirklich jetzt einen neuen Paradigmenwechsel einleiten, weg von den Katalogen hin zur Elektronik?
Ich glaube nicht, dass wir den Paradigmenwechsel einleiten, sondern wenn er kommt, dann kommt er. Und dann muss man dabei sein. Und das, was wir jetzt gemacht haben, dass wir die Kataloge digitalisiert haben und dass die Kataloge über das iPad nachlesbar oder anschaubar sind, das ist ja erstmal der Anfang. Das wird sich weiterentwickeln. Da werden neue Informationen hinterlegt werden. Aber das sind einfach Techniken, die sich weiterentwickeln. Und wer da nicht mitmacht, der bleibt hinten dran. Das heißt, man ist besser vorne, als dass man hinten ist. Insofern haben wir gleich von Anfang an da mitgemacht.
Das ist vielleicht auch der Versuch, endlich mal durch das Internet, über dieses Medium iPad, endlich mal ein paar mehr Prozentzahlen abzutrotzen als die müden 6, die es bisher sind?
Ob darüber auch in dem Maße gebucht wird, bin ich mir noch nicht mal so sicher. Zunächst wird es ein Informationsmedium sein. Sicherlich werden die Buchungsfunktionalitäten folgen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Das lässt sich auch gar nicht vermeiden. Die Technik treibt weiter voran. Inwieweit die Kunden das akzeptieren, entscheidet letztlich der Kunde. Das kann keiner vorhersagen. Wir haben noch vor ein paar Jahren gesagt, dass der Internetanteil bei 20, 30, 40% liegen wird. Er tut es nicht. Heute ist es so, dass die Veranstalterprodukte oder auch nicht nur die Veranstalterprodukte, eigentlich alle Reisen mit Ausnahme der Flüge im Internet nicht billiger sind als im stationären Vertrieb. Und da wird man sich fragen, warum das so ist. Es ist einfach nicht billiger. Ob ich jetzt das Geld an Google bezahle für Google-Werbung oder ob ich es für eine ordentliche Beratung dem Reisebüro gebe, letztlich muss ich es bezahlen. Und insofern werden die Preise im Internet auch nicht unterschiedlich sein von denen im Reisebüro. Im Reisebüro kriegt der Kunde eben eine kostenlose Beratung dazu. Und er hat ihn um die Ecke, er hat den Ansprechpartner, den er kennt, er hat denjenigen, der seine Wünsche kennt. Und ich sehe für die Reisebüros überhaupt keinen Grund, bange zu sein. Sicherlich wird das ein oder andere Reisebüro nicht überleben, dafür wird das andere, die wieder stärker wachsen. Das ist in jeder Industrie so. Aber die Existenz der Reisebüro sehe ich durch diese neuen Medien aus heutiger Sicht nicht gefährdet.
Wer eine Der Tour Deluxe Reisebuch bekommt das iPad noch obendrauf.
Nee, so viel verdienen wir leider an den Deluxe-Reisen nicht, dass wir den Leuten ein iPad dazugeben könnten. Die Margen, wie gesagt, wenn man eine Umsatzrendite hat von 3% und damit fast schon Branchenprimus ist, kann man sich erahnen, wie viel Geld wir verdienen. Nein, unsere Handelsmargen, die sind auch im Luxusbereich sogar noch niedriger als im Preiswertbereich, das muss man ganz klar sagen, prozentual am Umsatz gesehen. Aber nichtsdestotrotz, es lohnt sich natürlich.
Jetzt kommt ein Trostpflästerchen für Bahnchef Grube und alle lieben und umsichtigen Mitarbeiter der Deutschen Bahn. Natürlich traf ich auch meinen Kollegen Rolf Nöckel von der Westdeutschen Zeitung bei den Programm-PKs. Und da zeichnete sich schon ab, dass die Bahn nicht gut wegkommen würde am Montag. Zitat: Da hatte ich aber mal eine wirklich nette Begegnung mit einem Bahnmitarbeiter, versuchte der Kollege zu beschwichtigen. Er hat sie aufgeschrieben. Markus Hoffmann hat sie eingesprochen. Hier ist sie.
Richtung Reise und dann immer geradeaus. Kleine Hörstücke aus aller Welt. Prösterchen. ICE Amsterdam-Frankfurt. Ein feiner Zug. Komfortable Ausstattung, flott und pünktlich. Das alles gibt's bei der Bahn tatsächlich. Und wenn dann noch fröhliches Personal an Bord ist, wird die Fahrt zum reinen Vergnügen. Ja, ein feines Prösterchen aber auch. Die Stimme aus dem Hintergrund gehört einem Mann in schmucker blauer Uniform. Mit seiner rollenden Minibar versorgt er die Reisenden auf das Allerherzhafteste. Kaffee oder Tee von der guten Fee? Welcher Fahrgast schmunzelt da nicht angesichts des stattlichen Vollbarts dieses Fabelwesens, das den Großraumwagen unterhält wie Harald Schmidt sein Studiopublikum? Cola oder Sprite, bis Frankfurt ist's noch weit. Da lacht auch der Geschäftsreisende und holt schon mal sein Portemonnaie aus dem Aktenköfferchen. Der Juppi gegenüber klappt das Notebook zu und macht sich auf die direkte Ansprache des Barchefs gefasst. Und die lässt nicht lange auf sich warten. Oh boy, nach'm Sandwich mit Schinken und Ei sind sie heute Abend voll dabei. Kaum einer der vielleicht 40 Passagiere, der Onkel Udos Charme widerstehen kann. Der Mann mit der Mütze blinzelt einer älteren Dame zu. Grüner Tee muss 2:12 ziehen, dann ist die Tiefenwirkung optimal. Dazu ein Butterkuchen, den sollten Sie unbedingt versuchen. Jetzt bin ich dran. Junger Mann, Sie sehen hungrig aus. Wie wär's mit einem Bockwürstchen? Garantiert kalorienarm und schlankmachend. Das ist ja sogar das Personal. Mit Wonne und extra scharfem Senf. Echt lecker. Ein Feeling wie auf Schalke. Würstchen mit Pilz für läppische 6 €. Unbeirrt marschiert Onkel Udo weiter. An der Abteiltür dreht er sich noch einmal um zu seinem Publikum, verbeugt sich leicht, zeigt seine schneeweißen Zähne, winkt wie Kurani beim Torjubel und ruft allen Passagieren zu: Ja, ein feines Prösterchen aber auch.
wollen wir wetten, wie die Anhörung vor dem Verkehrsausschuss des Bundestages am Dienstag ausgeht? Die Politiker sagen, so darf es aber nicht weitergehen. Die Bahn prüft, sieht aber kein Verschulden, Versäumnisse eh nicht. Und wenn, dann waren es die Manager von früher. Eines der größten Unternehmen in der Bundesrepublik hat monopolisierte Narrenfreiheit. Was in jedem privatwirtschaftlichen Unternehmen zu einer von der Personalabteilung inszenierten Nacht der langen Messer würde, bleibt wie immer folgenlos. Alles wurde schließlich streng nach Vorschrift gemacht. Die Bürger als Eigentümer der Bahn sollen gefälligst den vorlauten Mund halten. Von wegen. Karl Born und ich wollen uns das nicht nehmen lassen, auch wenn es Herrn Grube und Co. so sehr interessiert, als ob in China eine Schraube aus der Schwelle plumpst.
Sagen Sie mal, Herr Professor.
Ja, ich grüße dich, mein lieber Herr Stationsvorsteher.
Was ist das denn für eine Begrüßung? Also Stationsvorsteher, das wäre das Letzte, was ich jetzt sein möchte. Die sind doch übel dran, haben keine Schuld an der Misere, müssen aber den Zorn der Fahrgäste aushalten. Mhm. Naja, und ihrer Verzweiflung machen die dann etwas, was sie eigentlich nicht machen sollten. Sie machen sich öfters unsichtbar auf dem Bahnsteig.
Ja, ja. Und ich warte eigentlich nur darauf, dass Transnet jetzt mit einer neuen Lohnforderung das Thema Bahnfahren bereichert. Zugbegleiter fordern 100 Euro Gefahrenzulage pro Tag über 35 Grad. Begründung, wütende Passagiere, die sie lynchen wollen.
Also Transnet will ja auch streiken, jetzt eben. Im August. Prima, freuen sich die Gäste, müssen sie nicht Bahn fahren. Aber für das Personal, das sind wohl schon doppelte Gefahren. Erstens mal der Kampf um das originäre Überleben, also Hitzeschäden überstehen. Und dann eben das sekundäre Überleben wegen dem Volkskampf. Also das ist so eine Volkszorn, das ist so eine Art Ausscheidungskampf.
Ja, die Wahl zwischen Pest und Cholera. Ja, aber es waren dann wieder die kleinen Meldungen, die das berühmte Fass vom Volkszorn zum Überlaufen brachten. Zugbegleiter, die sich in ihr Abteil zurückzogen, da war es wahrscheinlich kuschelig cool, anstatt irgendwas zu tun. Kaum großzügiger Getränkeservice, obwohl ja alle wussten, dass das Problem immer wieder auftreten wird. Patziger Bürokratismus bei Beschwerden. Warum tut sich die Bahn so schwer, in Krisen so zu reagieren? Ja, wie ein verantwortungsvoller Konzern, dem das Wohl der Kunden am Herzen liegt.
Also, da muss ich jetzt mal wieder eines meiner Lieblingswörter ins Gespräch bringen, Differenzierung.
Aha,
ich bin
beruhigen.
Ja ein ziemlich heftiger Bahnfahrer und beobachte das Bahnpersonal schon seit Jahren sehr genau. Also als interessierter und erfahrener Kundenorientierer, da passiert es einfach. Das will ich eigentlich gar nicht, aber ich mache es so. Und da gibt es sehr viele, und das meine ich wörtlich mit vielen, die sind top. Also in meinem Lieblingsbeispiel über Freundlichkeit, da geht es um eine Zugchefin. Mhm. Und wenn ich im Vortrag mal sage, jetzt bringe ich Ihnen ein Positivbeispiel über Freundlichkeit, und zwar von der Bahn, da lachen die Zuschauerhörer, weil sie glauben, jetzt kommt ein Gag irgendwie drüber. Das heißt, der Ruf der Bahn ist so schlecht, dass keiner glaubt, dass da auch mal ein positives Beispiel passieren kann. Aber es ist ernst gemeint, und ich könnte dir auf Anhieb weitere Beispiele nennen bei der Bahn, die begeistern. Aber es gibt auch Typen. Also Entschuldigung für das Wort Typen, die könnte man, wie es so im schönen Umgangsdeutsch heißt, eigentlich an die Wand klatschen. Die sind nicht nur unfähig, die sind auch unwillig, und das Unwillige machen sie auch noch demonstrativ, da merkt man als Kunden,
stört. Ja, ja. Und auch die Entschädigungsregelung, das ist doch wieder mal der Beweis, dass Herz und Nachsicht irgendwie absolute Fremdwörter bei denen, und ich sage jetzt nicht Typen, sondern ich sage Eierköpfen im Berliner Bahntower sind. Denn das ist so etwas von entwürdigend, was da passiert. Da fehlt es nur noch, dass auf die Entschädigung säuberlich abgerechnet wird, dass man bereits zwei Flaschen Wasser im Verkaufswert von 7,80 Euro ausgehändigt bekam.
Ja, weißt du, das ist die Herkunft der Bahnstaatsbedienstete. Für alles ein Formular, und das natürlich, wenn es geht, auch sehr kompliziert gestalten. Das ist nicht nur Beschwerdeabwehr, sondern die Erschaffung und Auswertung des Formulars ist so eine Art Selbstzweck. In der Umgangssprache würde man vielleicht das Wort Selbstbefriedigung verwenden.
Naja, ich habe da auch so ein Beispiel jetzt letztens erlebt, das hat jetzt nichts mit der Hitze zu tun, passt aber irgendwie dazu. Da gab es so eine patzige Auskunft eines Fahrkartenknipsers auf dem Weg nach Hamburg. Erste Klasse war wieder mal chronisch überbucht, Sitzplatz konntest du vergessen. Und dann kommt die Antwort, wenn Sie ein Ticket erster Klasse kaufen, gewährt Ihnen die Bahn lediglich das Recht, in der ersten Klasse zu stehen. Ein Anspruch auf Sitzen besteht nicht. Was sagst du dazu?
Das ist genau der Fall, den ich eben meinte, mit an die Wand klatschen. Also da muss man sich dann zusammenreißen, dass man nicht tätig wird, weil hier geht es ja nicht nur darum, dass jemand unfreundlich wird, hier wird jemand auch noch frech. Mhm. Und dann regt es die Gäste in besonderer Weise auf. Aber ich glaube trotzdem, dass es eine Minderheit ist.
Ja, aber wenn man von Beamtenmentalität redet, dann sagt man immer, ja, das sind die Vorurteile, die ihr habt. Das ist immer so einfach, darauf einzudreschen, als ob das eben wirklich nur eine Polemik wäre. Aber würde sich eine TUI, sagen wir mal, oder ein Thomas Cook oder eine Lufthansa eine solche Krisen-Nichtbewältigung trauen? Was glaubst du?
Nee, das ist vollkommen undenkbar. Also, dass eine TUI oder eine Lufthansa so mit der Krise umging, das kann man vergessen. Die haben da eine ganz andere Einstellung. Der Verkaufschef der Bahn, Jürgen Büschi, hat mal in einem übrigens schönen Vortrag bei uns an der Hochschule gesagt, Lufthansa und TUI sind geborene Dienstleister. Die Bahn ist geborener Staatsbetrieb. Wir sind auf dem Weg zum Dienstleister. Das war das Zitat Büschi. Und jetzt kommt mein Kommentar dazu. Genau dazu passen meine Beobachtungen. Einige Mitarbeiter sind nämlich auf diesem Weg zum Dienstleister schon angekommen. Einige sind noch unterwegs und einige sind noch gar nicht gestartet. Und ich würde sagen, haben auch überhaupt nicht die Absicht zu starten.
Jetzt wird mir einiges klar, warum Sie den Büschi als DAV-Präsident wegloben wollen von der Bahn. Wo stinkt es eigentlich bei der Bahn? Ist das eigentlich wie beim Fisch vom Kopf her? Nun macht der Grube ja im Gegensatz zu Medon zumindest den Eindruck, als ob ihm das alles unendlich peinlich wäre. Was kann er eigentlich tun? Kann er überhaupt was tun, um das Image der Bahn und die Reaktion auf die Krise irgendwie zu verbessern? Oder ist das irgendwo ganz anders angesiedelt?
Also jetzt wird es richtig ernst an diesem Punkt. Und wenn man da auch eine ernsthafte Antwort geben will, dann ist die sehr unerfreulich. Denn man möchte dann sagen, den Gestank, um das mal aufzugreifen, der Gestank bei der Bahn, den hat der Börsenwahn von Medon ausgelöst. Und da habe ich eine ganz klare Meinung dazu. Das Thema Dienstleistung war für Medon ohnehin ein Fremdwort, immer gewesen. Er war nur auf kurzfristige Ergebnisverbesserungen aus. Dem musste sich alles unterordnen. Und aus dieser Zeit stammen die katastrophalen Fehlentscheidungen. Er hatte ja auch, wie man später erfuhr, einen Passus in seinem Anstellungsvertrag, der ihm eine super Tantieme bei Börsengang versprochen hätte. Also wie man sowas machen kann. Da fordert man jemand ja direkt auf zu einem solchen Fehlverhalten. Und da wurde, und das sagen Insider auch und wissen das, da wurde an Stellen gespart, die man nicht sofort merkt, die sich aber später doppelt und dreifach rächen. Und die von Amts wegen bestellten Aufseher haben entweder weggesehen oder waren schlichtweg unfähig, das Problem zu begreifen. Ich spreche in so einem Zusammenhang immer gern von historischen Fehlern. Und historische Fehler heißen ja auch so, weil man die nicht so schnell korrigieren kann. Das muss man wirklich deutlich sagen. Die durch in seiner Verantwortung unterlassenen Leistungen, bis die alle nachgeholt sind, das kann nicht nur Jahre dauern, und das meine ich wörtlich, ich meine nicht Wochen, ich meine nicht Monate, das wird Jahre dauern und wird überproportional viel Geld kosten. Mal ein kleines Beispiel, ich verwende das auch immer in den Vorlesungen, S-Bahn Berlin. Von 2005 bis 2009 stieg der Gewinn der Berliner S-Bahn von 9 Millionen auf 56 Millionen. Ja. Das ist eine Sensationszahl, aber sowas fällt ja nicht vom Himmel. Da kann der normale Mensch sagen, oh, da muss irgendwas passiert sein. Toll, 56 Millionen, aber die Umsatzeinbußen in diesem Jahr bei der Bahn wird einen dreistelligen Millionenbetrag kosten. Das heißt, dieses idiotische nach oben fahren des Ergebnisses durch nicht zu verantwortendes Sparen, kostet jetzt ein Vielfaches davon, bis man das wieder ins Lot bekommt.
Ja, als Berliner kann ich dir sagen, das Wort S-Bahn tut hier auch gewisse Hitzewallungen und Zornesröte verursachen. Aber ich glaube, dass das Gute im Schlechten, das Hitzechaos hat es dem letzten Politiker gezeigt, welch verhängnisvoller Fehler dieser angedachte Börsengang der Bahn war. Selbst der Herr Ramsauer, unser Lieblingsfeind, zieht ja mit, wenn ich das richtig interpretiere, seine Äußerung, auch wenn er mal gerne wieder mal in der Wirtshaus-Depp-Manier auf die Vorgängerregierung eindrescht, schön verdringend, dass noch Schwarz-Gelb eigentlich den Börsengang verlangten. Die Bahn gehört uns. Sie soll keinen Gewinn machen. Sie soll funktionieren. Ist das eigentlich eine Utopie, die ich da habe?
Also, dass eine Bahn funktionieren soll, würde ich eigentlich als selbstverständlich halten. Und schön, wenn die den Börsengang jetzt abgeschworen haben, zumindest vorübergehend. Aber gleichzeitig haben sie natürlich im Sparpaket der Bundesregierung der Bahn auch aufgelegt, dass sie jedes Jahr 500 Millionen fix an den Bundeshaushalt abliefern soll. Also auch da ist ein Widerspruch. Soll sie jetzt primär funktionieren oder soll sie primär Geld machen, um den Staatshaushalt zu sanieren?
Naja, und da bekommt man dann so ganz ohnmächtig mit, dass Milliarden verprasst werden, um in irgendeiner abgehalfterten Landesregierung einen Prestigebahnhof ohne jeglichen Nutzen in Stuttgart zu bauen. Dass Herr Schäuble, du hast es ja gerade schon erwähnt, von der Bahn noch 500 Millionen pro Jahr rausschneiden möchte, um seine klamme Kasse zu füllen. Und dass in der Breite des Landes kaum noch was investiert wird, was wirklich den Menschen, die die Bahn nötig hätten, täglich etwas mehr Bequemlichkeit verschaffen könnte.
Also eine präzise Beschreibung wieder mal von dir des Problems. Genauso ist es. Die Politiker, die immer mit ihren schlauen Sprüchen glänzen, haben eben zum einen nicht klar gesagt, was wollen sie, also wo soll die Reise hingehen. Aber umgekehrt, wenn es um ihre persönlichen, ihren Wahlkreis, um Prestigeobjekte geht, da ist die Bahn ein oftmals zu leicht willfähriges Mittel, das zu machen. Und das nützen umgekehrt die Bahner wiederum. Herr Medorn nützt es dann wieder aus, zu sagen, naja, ich weiß ja, was die Politiker wollen. Im Übrigen mache ich, was ich will. Also in der Tat, dieser Widerspruch, trägt einen Teil dazu bei, dass es bei der Bahn chaotisch zugeht.
Ich habe ja am Anfang der Sendung schon das Beispiel Usedom erwähnt. Also beim Thema Bahn, da bekomme ich auch wirklich ohne Klimaanlagen Ausfall Hitzewallungen zurzeit.
Naja, jetzt bleib mal cool. Der Sommer geht ja vorbei und wenn der Sommer vorbei ist, dann ist es auch mit den Hitzenproblemen vorbei.
Ja, klar.
Dummerweise kommt dann der Herbst und der bringt das nasse Laub auf die Schienen und das weiß man, ist ja auch nicht so gut für die Bahn. Aber der Herbst geht ja auch vorbei, aber dann kommt der Winter.
Ein Glück.
Kennst du übrigens den Scherz, was die vier Hauptprobleme der Bahn sind?
Nur vier?
Ja, ich habe ja von Hauptproblemen gesprochen. Die vier Hauptprobleme der Bahn heißen Frühling, Sommer, Herbst und Winter.
Okay.
Weil immer da passiert etwas, was zumindest die ICE da doch in größere Bedrängnis zieht.
Alle reden vom Wetter, wir nicht. Das war doch mal eine hübsche Werbung der Bahn. Leider ist die fast 50 Jahre alt. Karl Born, übernehmen Sie.
Naja, also die Bahn möchte ich im Moment auch nicht übernehmen. Aber ich möchte dir einen Vorschlag machen. Für die nächste Sendung sollten wir mal eine Wette vorbereiten, wer als erster von uns beiden zurücktritt. Jetzt ist ja heute schon wieder ein prominenter Politiker zurückgetreten. Also Rücktritt, das steht wohl schon fest, wird das Wort des Jahres 2010. Und da wollen wir beide doch bei den Trendsettern sein, oder?
Oh ja, ich trete zurück von der Produktion des Reiseradios und habe endlich wieder den Sonntag frei. Was für eine schöne Vorstellung. Karl, ich denke, wir werden auch die nächste Woche noch rumkriegen in Hitze und ohne Bahn fahren oder auch mit Bahn fahren, zumindest mit kühlem Kopf und heißen Beinen. Freue mich auf dich in einer Woche, am nächsten Sonntag.
Bis dann. Sehr schön, bis dann. Tschüss.
Ciao. So, das war es heute wieder mit dem Reiseradio. Vielleicht haben Sie ja auch Lust bekommen, irgendwas zu tun, um das unsinnigste Projekt der Deutschen Bahn in diesem Jahrhundert zu stoppen, Stuttgart 21. Mit den gesparten Milliarden könnte man wirklich viel Gutes auf dem Plattenland tun und die Bahn zu einem attraktiven Verkehrsträger abseits der Rennstrecken. Ein Link zu einer Petition auf EU-Ebene ist zum Beispiel auf der Website. So, genug Revoluzertum heute bei Was mit Reisen? Wäre schön, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind und einsteigen, wo immer Sie uns auch zuhören. Musik
Was mit Reisen? Sie hörten das erste Reiseradio für Profis im Internet. Eine Produktion von Jürgen Trensek für die Vereinigung Deutscher Reisejournalisten, VDRJ. Besuchen Sie uns auf www.reiseradio.org. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den Themen der Sendung. Übrigens, Reiseradio lässt sich ganz leicht als Podcast abonnieren. Dann hören wir uns sicher wieder, wenn Sie mögen, bei unserer nächsten kleinen Sendung, wann und wo immer Sie wollen. Ach ja, nur der guten Ordnung halber, hören gerne, aber nichts anfassen. Das hat was mit unseren Rechten zu tun. Schöne Reise!